Und von mir ein herzliches Willkommen, dass du da bist. Ich freue mich mega, heute mit dir den Gottesdienst haben, den Livestream. Wir wollen weiterfahren in der Offenbarung. Die, die letztes Mal dabei waren, der Uli Jung hat ja erzählt, von dem Lamm, der würdig war, die Siegel zu öffnen von dem Buch. Und heute werden wir uns genau die Siegel anschauen. Nicht alle sieben, aber mal von 1 bis 6. Und ich kann euch schon jetzt garantieren, dass ich nicht so ausführlich wieder darauf eingehen, wie es möglich wäre. Zum Beispiel gerade das erste Siegel, das ist sehr umfochten, wie man es auslegen kann. Da gibt es ganz verschiedene Theorien und ich habe mich dort für zwei etwa festgesetzt und auch bei den anderen werde ich nicht alle Möglichkeiten aufzählen. Einfach aus dem Grund, weil es würde den Gottesdienst vom Rahmen her sprengen und es einfach zu lang würde sein. Aber das ist kein Problem, wenn du vielleicht mit mir noch einmal gar nicht einverstanden bist, noch Fragen hast oder einfach willst telefonieren mit jemandem reden, dann darfst du nach dem Gottesdienst gerne mir aufs Handy anrufen oder auf unser Bürotelefon. Das findest du alles auf unserer Homepage, Nummern. Ich bin sicher noch eine Stunde nach dem Livestream da und nehme mir gerne Zeit für das. Zu Beginn möchte ich jetzt aber gerne für die Predigt beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir jetzt hier miteinander Gottesdienst feiern. Ich danke dir für dein Wort, gerade auch für die Offenbarung, die uns sagt, was wird kommen. Was du vorhast, was du geplant hast. Ich danke dir, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, sondern dass wir können schon ein bisschen erahnen oder auch anhand der Welt sehen, ja, wo wir vielleicht ungefähr stehen. Danke vielmals für dein Wort. Ich bitte dich auch jetzt für Führung und Leitung für mich, dass ich das erzähle, was du willst, dass die Menschen hören sollen. Ich danke dir aber auch, dass jeder einzelne Christ den Heiligen Geist hat und dass auch der Heilige Geist zu den Menschen redet durch die Predigt, durch dein Wort und dass wir auch heute im Glauben wachsen. Amen. Zum Ablauf werden wir gerade mal eine Runde auf PowerPoint schauen. Die wird euch jetzt gerade eingeblendet. Und was ihr dort seht, ich habe es etwas gegliedert. Wir werden einen ersten Teil haben mit ersten Siegel 1 bis 4. Dort geht es vor allem darum, was auf dieser Welt passiert. Ein zweiter Teil sind dann die Siegel 5 und 6, wo wir einmal kurz in den Himmel schauen und dann auch, was es mit dem Menschen auf dieser Welt macht. Und zum Schluss auch die Frage, die ich möchte stellen für uns, was können wir aus dem Text rausnehmen für uns jetzt in diesem Moment. Wir sehen, es wird ein ganz toller Morgen, sehr spannend, ihr könnt euch auf etwas ganz Tolles einstellen. Wir werden gerade das nächste Bild anschauen. Ihr solltet jetzt ein grosses Bild sehen mit diesen vier Rittern. In der ersten Siegel 1 bis 4 geht es genau um die vier Ritter und diesen Personen, besser gesagt, diesen Gegenständen, die sie dabei haben. Also wir werden immer ein bisschen einen ähnlichen Ablauf sehen. Da ist eine Stimme von diesen Wesen, von diesen vier, die wir letztes Mal schon gehört haben, die ruft und dann kommt der Ritter und der Ritter, der bringt etwas mit sich. Das ist immer ein sehr ähnlicher Ablauf. Und wir werden auch die Texte in der Bibel lesen. Wir müssen bei den Siegeln 1 bis 4, 5 bis 6, dort werden wir nur ein bisschen kurz reinschauen. Aber gerade die, die möchten mitlesen, die dürfen schon mal aufschlagen. Offenbarung 6, 1 bis 2. Da sehen wir das erste Siegel. Und da werden wir jetzt mal miteinander lesen, was denn da der Johannes erzählt, was da vorkommt. Ich habe noch den Text eingeblendet für die, die gar keine Bibel zur Hand haben. Die anderen dürfen sehr gerne ihre eigene Übersetzung lesen. Ich tue wie immer aus der NGÜ vorlesen und lese jetzt Offenbarung 6, 1 bis 2. Nun sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Buchrolle öffnete. Daraufhin hörte ich eines der vier lebendigen Wesen rufen, komm. Die Stimme war so laut, dass es wie ein Donnerschlag klang. Und auf einmal sah ich ein weißes Pferd und auf dem Pferd einen Reiter, der einen Bogen in der Hand hielt. Dem Reiter wurde ein Siegeskranz gegeben, worauf er wie ein siegreicher Feldherr losritt. Nichts konnte seinen Siegeszug aufhalten. Wir starten jetzt mit der Öffnung von diesen Siegel. Ihr habt hier das Bild von dem Ritter, von dem weißen Ross mit dem Mann drauf, oder was der wird sein, wo der Künstler so dargestellt hat. Und der Mann hat einen Bogen dabei und eine Krone. Und was bedeutet jetzt das? Wie schon gesagt, das erste Siegel ist wirklich sehr Ja, komplex und da gibt es ganz viele Auslegungen. Eine Theorie, die es gibt, ist, dass mit dem Mann, mit dem Ross, dass das Jesus Christus soll darstellen. Und zwar sagen das gewisse Kommentatoren anhand von der Bibelstelle Offenbarung 19, Vers 11. Weil man dort auch wirklich Jesus sehen, der kommt und er kommt auf einem weißen Ross. Und darum wird das Siegel dort auch positiv ausgelegt. Das heisst, das Siegel zeigt, dass das Evangelium, also die Botschaft von Jesus Christus, dass das wird über die Welt gehen. Das wird über die Welt gehen und viele Menschen zu Jesus Christus bekehren. Dass also viele Menschen dürfen Nachfolger von Jesus werden. Und somit sagen auch die Kommentatoren, dass durch das auch ein Frieden wird über die Welt kommen, wie es noch nie gegeben hat. Ein sogenannter Weltfrieden. Was wir auch mit festhalten ist, dass bei dem Bild die Offenbarung im 19. Vers 11, das dort keinen Bogen hat, wo wir hier bei Jesus Christus haben. Wo wiederum andere sagen, ja, aber das deutet doch auch wieder auf Krieg hin. Passt ihnen doch nicht so zu Jesus. Wo andere auslegen, aber auch sagen, ja, aber der Bogen hat kein Pfeil, das heisst, da ist zwar eine Macht vorhanden, aber die wird nicht gewalttätig missbraucht. Die andere Deutung, die ich finde, ist auch sehr stichhaltig, ist, dass da eine bestimmte Person beschrieben wird, wo auf dieser Welt wird einen Weltfrieden bringen. Wo viele auch sagen, ja, das wird vermutlich auch der Antichrist sein, wo sich zuerst als Gute, als Retter von dieser Welt wird zeigen. Dass er der Menschheit endlich den Weltfrieden bringt, wo sich doch viele danach sehnen. Wir ja auch. Wir wünschen uns ja auch nichts anderes, als dass doch kein Krieg und kein Leid mehr geben soll. Und so gibt es zwei mögliche Varianten, wie man gerade das erste Siegel kann auslegen kann. Und ich selber aber auch schwierig finde zum deuten. Ich persönlich glaube auch wirklich, dass es mehr damit zu tun hat, dass wirklich ein Frieden kommt für die ganze Welt. Und zwar, weil das zweite Siegel gerade den Krieg mit sich bringt. Wir lesen das auch in der Offenbarung 6, 3 bis 4. Wir werden miteinander weiterlesen, wie es dort weitergeht, was da passiert. Ich habe diesen Text auch gerade gesehen. Ich lese ihn auch mal vor. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite der lebendigen Wesen rufen, komm. Wieder erschien ein Pferd, aber im Unterschied zum ersten war es feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er erhielt die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig hinschlachteten. Also mit dem zweiten Siegel kommt jetzt das blutrote Ross. Das Rot, das für Blut, das für Tod, für Leid steht. Und auch jetzt wird der Frieden weggenommen von dieser Welt. Also der zweite Ritter bringt Krieg über die Welt, Weltkrieg. Und darum tendiere ich mehr dazu, dass das erste Siegel wirklich durchaus positiv gewertet werden kann, dass da zuerst ein Frieden kommt, wo gewaltlos oder mit vielleicht wenig Gewalt und vor allem einfach nur eine Machtdemonstration erreicht wird. Und im zweiten Siegel der Krieg über die ganze Welt zieht. Man kann es auch noch auslegen, dass schon im ersten Siegel sich um Krieg handelt, dass doch mit Krieg der Frieden gesichert wird, aber dass da nur Länder gegeneinander kämpfen. Und dass im zweiten Siegel sich Bürger anfangen zu wehren. Dass plötzlich Bürger von dieser Weltregierung stürzen. Und es so zum Bürgerkrieg kommt in den verschiedenen Ländern. Ich persönlich tendiere aber mehr dazu, dass beim zweiten Siegel wirklich darum geht, dass jetzt der Weltfrieden nur kurz gehalten hat und Krieg über die ganze Welt kommt. Wir werden zum dritten Siegel gehen, wo wir in Offenbarung 5 bis 6 merken, der ein bisschen komplexer ist. Ich tue euch auch wieder den Text einblenden und wir lesen miteinander. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte der lebendigen Wesen rufen, komm! Diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter einen Wagen in der Hand hielt. Und eine Stimme, die von dort zu kommen schien, wo die vier lebendigen Wesen waren, hörte ich rufen. 1 Kilo Weizen zu einem vollen Tageslohn, 3 Kilo Gersten zu einem vollen Tageslohn. Aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Wir merken, ein sehr spannender Text, wo nicht einfach nur jetzt die vier Wesen im Zentrum stehen oder der Ritter Hollison, wo jetzt noch jemand anders spricht. Von der Bibel her wissen wir nicht, wer das ist. Ob das Gott selber ist, ob das Lamm ist, ob das vielleicht auch ein höherer Engel ist, das wird nicht klar. Aber auf jeden Fall spricht jemand weiter dazu. Wir sehen auch das Bild von dieser Waage, wo es nicht darum geht, um Gerechtigkeit zu schaffen, sondern wo es sich auf das Nahrungsmittel bezieht. Und das lesen wir noch weiter, dass die Nahrungsmittel einen ganzen Tageslohn kosten sollen. Die NGU übersetzt schon mit Tageslohn. In der Übersetzung, also im Urtext meine ich, steht jetzt wohl Königs. Das ist früher bei den serbischen, nein, bei der syrischen Kriegsarmee zu der Zeit von Juden, wenn sie jetzt noch, oder bei den persischen, bin mir nicht ganz sicher, für den zu Ragen, ist das der Ausdruck für eine Tagesration von einem Krieger, das Wort Königs. Also das altgriechische Wort drückt aus, dass die Nahrungsmittel werden den ganzen Tageslohn kosten in dieser Zeit. Sprich, wenn ein Mann oder eine Frau einen ganzen Tag arbeitet, also in der Schweiz wären es 8 Stunden, vielleicht auch länger, bedeutet das auch, dass das Geld, den Verdienst, reicht für einfach einen Tag zu essen. Also wir merken, da wird eine grosse Hungersnot über die Welt kommen. Gleichzeitig wird aber auch davon gesprochen, dass gerade das Öl und Wein nicht so knapp werden soll. Ja, was bedeutet jetzt das? Und das ist eine sehr umstrittene Stelle, wo man sich nicht wirklich einig ist, was das bedeutet oder was das könnte heissen. Es gibt verschiedene Auslegungen. Die eine Auslegung ist zum Beispiel, dass es Länder wird geben, die nicht so stark davon betroffen sind. Es könnte aber auch sein, dass es Güter wirklich sind, die dieser Knappheit nicht unterstellt sind, wo es das immer noch wieder zu Genüge haben. Oder eine dritte Auslegung ist, dass es gewisse Menschen gibt, gerade vielleicht den Menschen, wo es eh schon ein bisschen besser geht, wo das nicht so werden merken, dass es so eine Knappheit vorhanden ist, oder dass vielleicht sogar den Armen, die noch das weggenommen werden, was sie schon haben. Also ihr merkt, eine sehr schwierige Stelle zum Auslegen. Aber gleich tut gerade das dritte Segel noch etwas Schönes rausheben. Die Stimme tut ganz klar begrenzen, wie weit das Ausmaß darf sein von dem Segel. Und das ist nicht nur für das Segel, sondern auch für alle Segel ist das so. Gott ist ganz klar immer noch der Herr über allem. Jesus Christus darf zwar die Segel öffnen, aber er macht nicht wegen dem. Er steht über all dem. Und das finde ich auch gerade für uns ein Zuspruch und eine Ermutigung, auch wenn wir vielleicht in die Zeit kommen, was wir noch nicht wissen können, Gott hat die Hand über das allem. Wir werden jetzt mal noch das vierte Segel anschauen und somit auch mal die ersten vier Segel dann abschliessen. Das ist Offenbarung 6, 7 bis 8. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte der lebendigen Wesen rufen, komm. Und wieder sah ich ein Pferd, diesmal war es fahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod und sein Gefolge war das Totenreich. Ihnen wurde die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Seien Sie auf dem Bild, die Person, die sieht gar nicht gesund aus. Die hat überhaupt keine Lebenssaft in sich inne. Und das ist auch das Viertel Siegel. Wir können sagen, es spitzt gerade Siegel 2 und 3 wie zu. Alles wird noch viel schlimmer. Kriege nehmen zu, die Hungersnot. Es kommen Seuchen und viele Menschen werden sterben. Der Text spricht auch von einem Viertel. Und ich bin auf Wikipedia geschaut, wie viele Menschen das momentan circa auf der Welt leben. Dort ist gestanden 7,8 Milliarden. Das würde bedeuten, fast 2 Milliarden werden beim vierten Siegel sterben. Und das ist so eine Zahl, das kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen, was das bedeutet. Und dann bin ich auch ein bisschen schauen, wie viele Menschen haben die verschiedenen Kontinente. Und man kann sagen, dass Südamerika und Afrika, wenn man die zwei Kontinente zusammennimmt, kann man sagen, dort werden einfach alle Menschen auf einmal ausgelöscht. Und das ist eben das Ausmaß, das wir dort erwarten müssen. Also eine riesen Not und eine riesen Tragödie wird über uns kommen. Die Trauer, die wird zunehmen. Aber auch da wieder die klare Begrenzung von Gott, wo sagt, nur ein Viertel der Menschheit, also nur, ja für Schlusszeichen, ist natürlich eine Riesenzahl, aber doch auch da werden Grenzen gesetzt. ein sehr ein schwieriger Text, ich weiß, nicht einfach zum Interpretieren, nicht einfach zum Auslegen. Und gleich glaube ich, dass es auch da für uns etwas zum Verstehen gibt, wo wir aber auch später miteinander anschauen. Wir werden jetzt wegkommen von der Erde und hingehen in den Himmel. Ich habe euch hier ein Bild, das ein bisschen aufzeigen soll, was uns gerade wird bei den nächsten zwei Segeln noch erwarten. Der blutrote Mond, gewisse Leute, die die Offenbarung schon gelesen haben, wissen, was jetzt hier kommt. Aber wir schauen jetzt zuerst beim fünften Segel, was dort passiert. Und zwar gibt es einen Wechsel. Ein Wechsel weg von der Welt hin in den Himmel. Und zwar zu den Märtyrern. Ich werde jetzt den Text nicht vorlesen, weil er etwas länger ist, aber das ein kurz zusammenfassen. Die Märtyrer, das möchte ich kurz ausführen, was die Bibel darunter versteht, weil gerade durch die Medien kann man da ein falsches Bild bekommen. Die Bibel versteht unter Märtyrer Menschen, die für den Glauben gestorben sind. Aber nicht im Sinn, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt für den Glauben sterben und möglichst viele Leute noch mitreissen, wie man es heute sehr oft in den Medien ja ein bisschen vorgestellt bekommt oder wie es auch da passiert in gewissen anderen Glaubensrichtungen, sondern dass Menschen dafür sterben, dass sie andere Überzeugungen haben. Und dass wiederum andere Menschen oder gerade Regierungen das nicht so sehen und sie für das umbringen. Das ist mir persönlich noch wichtig, das zu sagen, weil gerade wenn wir Leute dabei haben, die noch nicht sich so damit auskennen oder neu dabei sind, was wir unter Märtyrer verstehen. Und sie stehen jetzt beim Altar steht, also in der Nähe von Gott, und fragen jetzt, wie lange geht es noch, bis endlich sie Gerechtigkeit bekommen. Und das wollen sie damit ausdrücken. Einerseits natürlich, sie sind umgebracht worden für den Glauben und wünschen sich Gerechtigkeit. Und wenn man gerade ein bisschen schaut, auch zu Stephanus, der ja der erste Märtyrer war von der Bibel, der da noch ganz anders reagiert. Bei der Steinigung bittet er Gott, dass Gott den Menschen die Schuld nicht anrechnet. Wo wir noch am Anfang sind von der Gnadenzeit, wo Menschen, also von der Gnadenzeit, wo Menschen jetzt das Evangelium bekommen und dürfen zu Jesus Christus finden. Und jetzt der Johannes, der beschreibt, wo wir jetzt langsam am Schluss sind, wo wir zum Ende zukommen, wo die Märtyrer auch fragen, wie lange geht es noch. Aber natürlich auch für ihre Brüder und Schwestern, die noch auf dieser Welt sind und auch mit den Leiden, die verfolgt werden, die noch umgebracht werden, dass auch das aufhören darf. Dass aber auch endlich das Böse darf besiegt werden und dass Gott nicht mehr zum Gespott gemacht wird. All das wird dort ausgedrückt in dem, wie lange das noch geht, bis die Gerechtigkeit kommt. Und sie bekommen auch eine Antwort. Und zwar steht, dass die Zahl der Seelen, die sterben sollen, von den Märtyrern noch nicht voll ist. Also, dass es noch Menschen wird brauchen, die sterben für den Glauben. Und dass es noch eine kurze Zeit ist. Aber wie immer in der Bibel, wenn eine kurze Zeit steht, dann heisst das für uns überhaupt nicht, ob das wirklich eine kurze Zeit ist. Weil auch 2. Petrus 3, Vers 8 ja sagt, dass für Gott ein Tag ist wie 1000 Jahre und umgekehrt. Also wir können auch von dort her nicht wirklich eine Zeit rausschälen, was das könnte bedeuten. Und etwas Kleines ist mir noch in den Sinn gekommen, als ich noch einmal zurückschlage, ist mir ganz untergegangen. Wir lesen ja beim 4. Segel auch von Seuch. Und in der einen Übersetzung steht da Pest. Und viele denken da an Corona. Und gerade in den Medien, gerade auf YouTube, ich selber bin viel auf YouTube unterwegs, da gibt es viele Prediger und Pastoren, die reden davon, dass Corona jetzt eben der Virus ist, der da im Segel 4 beschrieben wird. Und ich persönlich, wenn ich auch lese, dass ein Viertel der Menschheit sterben soll, bin ich da eher ein bisschen vorsichtig. Und ich wollte euch ermutigen, ich weiss, momentan gibt es viele Prediger und viele Pastoren in verschiedenen Richtungen, die da sehr stark von dem ausgehen, wo ich persönlich nicht glaube, dass das jetzt der Virus ist. Wo vielleicht ein Vorreiter ist, das kann durchaus sein, aber persönlich glaube ich nicht, dass das der Virus ist, den die Bibel beschreibt. Aber das nur nochmal ein bisschen zurück, wenn mir das untergegangen ist, wieder zurück zu den Märtyrern. Wir haben davon gelesen, dass die Märtyrer darauf warten, dass es nicht einfach ist, für uns die Zeit zu bestimmen. Und somit ist es auch für uns schwierig zu sagen, wie das auch gerade mit der Entrückung wird sein, weil auch da gerade ein grosses Thema ist. Und auch ich weiss nicht, ob wir jetzt schon entrückt werden, ob es 50 oder 100 Jahre geht. Aber ich glaube, für uns ist das auch nicht so wichtig oder so relevant. Wenn das genau wird sein, wichtig ist für uns, dass wir dafür wissen, das wird passieren und dass das für uns Christen gerade eine Hoffnung ist, egal ob wir es leben oder nicht. Ich möchte noch zum letzten Siegel kommen. Das war das sechste Siegel. Das letzte Siegel, wo das Lamm in dieser Offenbarung 6 wird auftun. Ich möchte kurz davon ein bisschen zusammenfassen und dann den Schluss aber dann lesen. Und wir sehen jetzt hier, wir sind jetzt zurück auf der Welt und man könnte jetzt fast sagen, es ist jetzt so, als würde Gott seine Hand von der Schöpfung wie loslassen. Als würde er jetzt der Schöpfung sich selber überlassen. Und wir lesen davon, wie Erdbeben werden passieren, wie Inseln und Berge sich werden versetzen. Als würde das ganze Konstrukt, das vorne hatte, die Erde, den Kosmos in sich zusammenbrechen. Als würde Gott wie die Hand wegnehmen von dieser Welt. Und alles in sich zusammenstürzt. Und da gibt es auch gerade Rede, dass Sterne werden vom Himmel keien und auf die Erde fallen. Und wenn man sich das überlegt, wenn das richtige Sterne sind und auf die Erde keien, dann ist klar, die Erde die wird vernichtet. Da kann nichts bestehen. Und darum gibt es verschiedene Ausleger, die das auch nicht so als bildlich sehen, sondern als symbolisch. Der Luther selber hat gesagt, dass mit diesen Sternen die Obrigkeiten gemeint sind. Also die Regierungen, die Könige, die Machthaber, die werden fallen wie Sterne, die nicht mehr werden können ihre Macht aufrechterhalten. Wir werden jetzt noch den Schluss von der Offenbarung 6 lesen. Und zwar ab dem Vers 15. Und da geht es jetzt auch darum, was das mit den Menschen macht, die auf der Erde sind. Und was das auch für uns bedeutet. Lesen von Vers 15. Die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven, genauso wie Freie, flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie flehten die Berge und Felsen an. Fallt doch auf uns und verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da. Der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Wir lesen jetzt von diesen Menschen und was auffällt ist, dass der Johannes hier 7, ich sage es mal, Arten von Menschen beschreibt. Und 7 ist in der Bibel eine spezielle Zahl und mit dieser 7 ist gemeint, dass hier die ganze Zahl von Menschheit von dieser Welt gemeint ist. Also dass es alle Menschen betrifft. Und wir lesen jetzt davon, wie die Menschheit in Panik geraten. Wie sie merken, dass sie dem Zorn von dem Land und dem Gericht von Gott nicht können ausweichen können. Und wie sie Berge flüchten. Wie sie sich wünschen, dass die Berge, die Felsen sich verdecken vor Gott. Dass sie sozusagen wie im Schatten sind, immer im Licht sind, wo alles offenbar wird. Weil sie wissen, oder ja die Frage gestellt wird, auf eine Art, wer kann bestehen. Und sie wissen, niemand kann von sich aus bestehen. Keiner ist fähig dazu. Und etwas Wichtiges fällt hier auf. Und zwar das, was Johannes hier nicht schreibt. Es ist doch erstaunlich, obwohl wir sehen, dass die Menschen verstehen, dass sie vor Gott nicht bestehen können, dass der Johannes nicht schreibt, dass sich niemand umkehrt, dass niemand auf den rechten Weg geht, dass niemand sich jetzt zu Jesus bekennt. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass die Menschheit nicht mehr fähig ist, um sich zu bekehren. Ich glaube vielmehr, dass Johannes hier aufzeigen will, dass es einfach Menschen gibt, oder besser gesagt, dass es Böses gibt, die nicht fähig ist, zum Umkehren. Wo trotz allem, obwohl sie jetzt sehen, was passiert und was Gott dort tut, oder besser gesagt, was die Segel bewirken, dass die Menschen trotz allem nicht umkehren. Also eine riesen Tragödie und eine riesen Not. Ja, Offenbarung 6, ein brutal wuchtiges Kapitel mit sehr viel Inhalt, mit natürlich sehr viel Raum zum Spekulieren oder überlegen, in welche Richtung das es könnte gehen. Ich habe mir natürlich überlegt, ja, was kann ich euch mitgeben von dem Text, der doch kein einfacher Text ist. Und ich habe da 3 Punkte mir aufgeschrieben, 3 Punkte, die ich finde, doch, die sind für uns sehr, sehr wichtig und sehr essentiell. Der erste Punkt ist, dass der Text aufzeigt, was mal wird passieren, was auf die Menschheit zukommt und in welcher Hoffnungslosigkeit die Menschen sind, die Jesus Christus nicht haben, die nicht mit ihm unterwegs sind. Und ich glaube, und ich bin überzeugt, dass so ein Text uns ermutigt, dass wir wieder mehr an unsere Mitmenschen denken. Und dass uns wichtig wird, dass die Hoffnung, das Evangelium wirklich zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, zu unseren Familien kommt. Damit sie die Chance bekommen, Jesus von uns kennenzulernen. Und schon dann die Hoffnung haben, falls wir diese Siegel selber erleben sollten. Darum möchte ich euch ermutigen, dass ihr wirklich selber dranbleibt. Dann als nächster Punkt habe ich das Lamm dabei. Ich habe hier ein Lamm mitgebracht. Ihr seht es, dass ich den kenne. Und wenn man so ein Lamm sieht, oder die, die schon, oder alle Bücher schon ein Lamm gesehen, ist richtig, so ein junges Lamm, das ist so herzig und schön. Und die einen haben vielleicht ein weißes Fell, andere ein braunes. Aber ja, ein Lamm, das zornig ist, das kennen vielleicht Bauern, dass man ein Lamm zornig sein kann, das kann sehr gut sein. Aber ich selber habe es noch nie so wirklich erlebt. Ich stelle mir das etwas sehr Friedliches vor. Und ich glaube auch, dass gerade wir Christen uns manchmal Jesus Christus sehr oft so vorstellen. Als das Lamm, das so brav und liebevoll ist. Oder wie man auch sagt, dass es Christen gibt, wo man sagt, bei denen ist Jesus Christus immer noch in der Krippe. Das ist immer noch das liebes Gotteskind, das so herzig ist zum Anschauen und so ganz lieb. Aber dass Jesus Christus auch ganz ein anderes Bild hat. Dass das Lamm auch ein Zornig ist, dass das ein heiliger Zorn ist. Und was das auslöst mit dieser Welt, das ist manchmal sehr schwierig zu vereinbaren. Und darum wollte ich dich auch ermutigen, dass du dein eigenes Gottesbild, dein Jesusbild, mal wieder ein bisschen überdenkst und reflektierst. Dass du schaust, wie breit ist dein Gottesbild. Hat so ein Jesus Christus, so ein Gott, wie ihn jetzt hier die Offenbarung beschreibt, momentan Platz in deinem Gottesbild? Oder merkst du, dass das bei dir ansteht, dass das aneckt und du dir überlegst, woran das liegen könnte? Dann möchte ich dich ermutigen, dass du das mit Gott anschaust, damit er selber darf, dein Bild von ihm grösser machen bei ihm. Natürlich, wir alle haben noch ein Stückwerk. Ihr kennt auch das Bild mit dem Elefant. Die einen sehen den Rüssel, die anderen das Ohr. Aber ich glaube, es ist nicht gut für uns als Christen, wenn wir uns Gott einfach nur als den liebenden Gott vorstellen, sondern dass wir so immer wieder bewusst sind und bewusst machen, dass Gott auch erst mal das Gericht halten wird und dass das Gericht wirklich auch eine grosse Not wird mit sich bringen. Und dann als letzter Punkt meine Frage an dich: Bist du mit Jesus Christus schon unterwegs? Mir ist in dieser Predigt überhaupt nicht darum gegangen, um irgendwelchen Menschen Angst zu machen oder sie zu verunsichern. Auch wenn das ein schwieriger Text ist. Ich glaube, der Text ist für uns als Christen sehr wichtig und auf eine Art ermutigend, weil wir schon dürfen wissen, was man wird geschehen. Wir werden nicht unerwartet von dem getroffen werden, sondern wir können sagen, wir wissen, dass das wird kommen und wir können auch, wenn es passiert, sogar schon weiter schauen. Und falls du jetzt aber mit Jesus Christus noch nicht unterwegs bist, dann wollte ich dich wirklich ermutigen. Lies Johannes Evangelium. Nimm dir Zeit mit ihm. Und frage Jesus Christus selber, ob er sich dir nicht offenbaren kann, ob du ihn nicht kennenlernen darfst. Und ich bin überzeugt davon, Jesus Christus wird antworten. Und er wird dir aufzeigen, wer er ist, was er Geniales für dein Leben vorbereitet hat und dass er dir auch die Hoffnung geben will, genau auch in dieser Zeit. Wir sind zwar noch nicht in dieser Zeit, dass die Welt vollkommen zusammenbricht, aber bei den einen fühlt es sich je nachdem wirklich sogar so an. Die Grundlage ist weg von der Existenz, der Coronavirus, was über den Haufen rührt. Und da brauchen wir immer wieder eine Hoffnung in unserem Leben. Und der Einzige, der wirklich uns Hoffnung schenken kann, der verhält, egal was kommt, das ist Jesus Christus. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Am Ende von meiner Predigt angelangt. Und ihr habt gemerkt, es war sehr viel, ein sehr umfangreiches Kapitel, wo man noch viel mehr dazu sagen könnte. Und ich möchte nochmal dafür Werbung machen, wenn ihr noch etwas möchtet diskutieren oder noch Fragen habt oder vielleicht gerne mehr möchtet über Jesus hören. Ich bin auch noch sicher nach dem Livestream noch eine Stunde im Büro. Ihr dürft das auch sehr gerne anrufen, aufs Büro oder auf mein Handy. Alles findet ihr auf der Homepage mit den Nummern. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch beten. Anschliessend hören wir dann ein Lied und dann kommt Uli noch und tut uns verabschieden. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir auch für die Offenbarung. Auch wenn das ein sehr schwieriges Buch ist, gerade auch das Kapitel 6 mit den 6 Siegeln. Und gleich danke ich dir, dass wir alle den Heiligen Geist haben. Ich bitte auch darum, dass du jetzt jedem das gibst, was er aus dieser Predigt braucht, für sich selber, dass du jedem mal hilfst, mit dem Gehörten das können einzuordnen, das auch mit anderen Leuten noch zu besprechen, wenn ihn mal etwas beschäftigt. Aber ich danke dir auch, Jesus Christus, dass du das Lamm bist, das würdig anerkannt worden ist, die Segel zu öffnen, dass das alles mal wird zu einem Ende kommen und dass wir erhoffen können in dir. Danke für mal, Herr, kommst du schon mit uns in diesen Sonntag. Und danke, dürfen wir hier in der Gemeinde uns gegenseitig haben, einander immer den Mut zusprechen, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten.